feiern heute den 18. Sonntag nach Pfingsten und da hören wir andächtig zunächst die Worte der heiligen Lesung aus dem ersten Brief des heiligen Apostel Paulus an die Korinther. Brüder, ich danke meinem Gott allezeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch zuteil geworden in Christus Jesus. Denn durch ihn seid ihr in allem reich geworden, in jeglichem Wort und in jeglicher Erkenntnis. Und auch das Zeugnis für Christus ist in euch befestigt worden. So mangelt es euch an keiner Gnade, indes ihr auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus harret. Er wird euch auch stärken bis ans Ende, damit ihr ohne Tadel dasteht am Tage der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Soweit die Worte der heiligen Lesung. Und dann hören wir andächtig die Worte des heiligen Evangeliums, die uns aufgeschrieben hat der heilige Apostel und Evangelist Matthäus. In jener Zeit stieg Jesus in ein Schifflein, fuhr über den See und kam in seine Stadt Kapernaum. Da brachten sie einen Gichtbrüchigen zu ihm, der auf einem Bette lag. Als Jesus ihren Glauben sah, sprach er zum Gichtbrüchigen: Sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Einige von den Schriftgelehrten aber sprachen bei sich: Der lästert Gott. Als Jesus ihre Gedanken sah, sprach er: Warum denkt ihr Böses in euren Herzen? Was ist leichter, zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder zu sagen, steh auf und wandle? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Macht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, steh auf, sprach er zum Gichtbrüchigen, nimm dein Bett und geh nach Haus. Und er stand auf und ging nach Hause. Und als das Volk dies sah, ward es von Furcht ergriffen und pries Gott, der den Menschen solche Macht gegeben. Soweit die Worte des heiligen Evangeliums. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen, liebe Brüder und Schwestern in Christus. Wir haben gerade wieder die schöne Stelle gehört im Evangelium, wo Jesus sich geoffenbart hat, als einer, der Macht hat, Sünden zu vergeben, was die Juden ganz richtig auch verstanden haben, als etwas, was nur Gott kann. Und ihm deswegen vorgeworfen haben, dass er Gott lästere. Jesus aber hat ihnen gezeigt, dass er durchaus die Macht hat, Sünden zu vergeben. Und dass er indirekt gesagt auch tatsächlich Gott ist, indem er dann auch das Wunder gewirkt hat und ihm damit gezeigt hat, dass er Macht hat über die Schöpfung, über die Krankheit, über Leben und Tod und eben auch die Macht hat, Sünden zu vergeben, weil er Gott ist. Heute möchte ich gerne wieder weiterfahren oder nochmal einen Ausschnitt euch vortragen aus dem Buch, wo ich letzte Woche schon herausgenommen habe, Gedanken des Abtes Marmion, der in der zweiten Hälfte des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts gelebt hat. Er war Ire und war dann Abt in Maretsu, einer Abtei in Belgien. Und er hat verschiedene Bücher geschrieben. Eins darunter ist Christus, das Ideal des Priesters. Und daraus sind die folgenden Gedanken genommen. Er beginnt hier mit einer kurzen schöne Zusammenfassung der Dreifaltigkeit. Gott, der Ozean aller Vollkommenheit, ist für jede geschaffene Intelligenz unfassbar. Er selbst erkennt jedoch restlos die Fülle seiner Herrlichkeit. Also wir können Gott vielleicht nie als Geschöpfe restlos erfassen, aber er erkennt seine Herrlichkeit. Und diese Selbsterkenntnis drückt er in einem Gedanken, in einem einzigen Wort aus, seinem Logos, seinem Wort der zweiten Person in der heiligen Dreifaltigkeit. Diese zweite Person, deswegen nennen wir sie Wort. Deswegen wird sie vom heiligen Evangelisten Johannes in seinem Prolog das Wort genannt, ist der Ausdruck des Gedankens seiner Selbsterkenntnis, der Selbsterkenntnis Gottes. Und deswegen auch in dieser Selbsterkenntnis die Offenbarung, deswegen hat er sich im Wort geoffenbart. Dem Wort teilt er sein ganzes göttliches Leben mit, all sein Licht, alles, was er ist. Jesus hat ja gesagt, alles, was ich habe, habe ich vom Vater. Diese Zeugung im Schoße des Vaters ist das Leben Gottes selbst. Dieses Hervorgehen des Sohnes aus dem Vater ist praktisch das göttliche Leben, das dann den Heiligen Geist hervorbringt. Und diese Zeugung hat nie begonnen und wird nie enden. Wir wissen, bei Gott gibt es keine Zeit, es gibt nur ein ewiges Jetzt. Auch jetzt, im gegenwärtigen Augenblick, spricht der Vater in unendlichem Jubel zu seinem Sohn, wie es im zweiten Psalm heißt: Mein Sohn bist du heute, das heißt, in dieser ewigen Gegenwart habe ich dich gezeugt. Betrachten wir nun dieses gleiche Geheimnis von der Seite des Menschen aus. Man könnte die Heiligkeit definieren als mitgeteiltes und empfangenes göttliches Leben. Es geht ja um die Heiligkeit, die wir erreichen wollen, und die besteht darin, dass Gott uns sein Leben mitteilt. Der Mensch empfängt es von der Taufe an. Da wird er den Stand der Gnade versetzt, in den Stand der heiligmachenden Gnade. Und da empfängt er das göttliche Leben. Und dieses Sakrament verleiht die Gnade der Annahme an Kindesstatt und heiligt so die Seele. Seit der Taufe sind wir Kinder Gottes. Es bringt ihr sozusagen das Morgenrot des göttlichen Lichtes. Doch dieses Licht will wachsen bis zum Strahlenglanz eines Tages, der keinen Abend kennt. Das ist sehr schön gesagt hier. In der Taufe bekommen wir dieses Morgenrot des göttlichen Lichtes, aber dieses Licht will sich ausbreiten in uns, will zunehmen in uns, will immer mehr uns erfüllen und umwandeln, bis es ein Strahlenglanz, und der Strahlenglanz eines Tages ist, der keinen Abend kennt. Denn unser Leben geht dann über in das, oder beginnt jetzt schon, das ewige Leben beginnt jetzt schon hier auf Erden. Und wir gehen dann nur über in einen anderen Lebenszustand praktisch nach dem Tod. Ein anderes Leben, aber dasselbe ewige Leben. Das Evangelium berichtet uns einen erstaunlichen Ausspruch Jesu: Seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Haben wir schon öfters gehört, diese große, unglaubliche Berufung, zu der wir berufen sind, vollkommen zu sein, wie Gott im Himmel vollkommen ist. Und warum soll unsere Vollkommenheit ein Abbild der göttlichen Heiligkeit sein, die doch unserer menschlichen Schwachheit so unendlich fern ist? Warum oder wie kann unsere Vollkommenheit ein Abbild der göttlichen Heiligkeit sein? Oder vermögen wir, das Geheimnis des göttlichen Lebens zu verstehen? Und die Antwort auf diese zweifache Frage lautet: Wir sollen dem himmlischen Vater gleichen, oder wir können und dürfen ihm gleichen, weil wir seine Adoptivkinder sind. Und um die Vollkommenheit des Vaters kennenzulernen, brauchen wir nur zu Jesus zu gehen. Denn der heilige Johannes sagt: Niemand hat Gott je gesehen. Aber derselbe Jünger fügt dann hinzu: Der eingeborene Sohn, der ruht am Herzen des Vaters. Er hat's Kunde gebracht. Das heißt, auch wenn wir Gott nicht gesehen haben, so haben wir doch die Offenbarung Gottes, den menschgewordenen Gott, Jesus Christus. Der heilige Paulus ruft im Jubel über diese Offenbarung aus: Gott wohnt im unzulänglichen Licht. Und doch sprach der, der gesagt hat: Aus der Finsternis erstrahle das Licht. Derselbe Gott hat das Licht auch in unseren Herzen aufleuchten lassen, um das Licht der Erkenntnis der Gottherrlichkeit im Antlitz Jesu Christi erstrahlen zu lassen, sagt der heilige Paulus in seinem zweiten Korintherbrief. Also derselbe Gott, der in unzugänglichem Licht wohnt, hat dieses Licht auch in unseren Herzen aufleuchten lassen. Und daher sind wir befähigt, Gott zu erkennen. In Christus ist uns Gott verständlich geworden, menschlich nahe gekommen. Nach dem letzten Abendmahl sagte Philippus zu Jesus: Herr, zeig uns den Vater. Und der Heiland antwortet ihm mit einem Wort, das die Lösung unseres Geheimnisses enthält. Philippus, sagt er, wer mich sieht, der sieht auch den Vater. Alles in Christus ist also eine Offenbarung des Vaters, eine Offenbarung Gottes. Eine klare Vorstellung dessen, was die göttliche Heiligkeit in sich ist, übersteigt unsere Fassungskraft. Doch wenn wir die göttliche Heiligkeit in Jesus betrachten, wird sie uns verständlich und weckt unsere Bewunderung. Und hier erkennt der Mensch sie als erreichbar. Hier kommt sie ihm nahe. Deswegen freuen wir uns und sind wir so dankbar, dass Gott in Jesus Mensch geworden ist, dass Jesus gekommen ist, dass wir ihn so, also dass wir, wenn wir ihn betrachten, die Heiligkeit als erreichbarer erleben dürfen. Wenn wir ihn zum Beispiel heute wieder sehen, in dem schönen Ereignis, wie er zu dem Menschen ganz einfach sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Und wie er seinen Gegnern zeigt, dass er diese Vollmacht hat. Das sind alles Dinge, wo er den Menschen so nahe gekommen ist und wo er in so nahen Kontakt mit den Menschen gekommen ist. Und diese menschliche Natur Jesu hat Anteil an der Heiligkeit des Logos, des Wortes. Das ist auch etwas sehr Erstaunliches, was wir immer wieder betrachten können, dass auch die menschliche Natur Jesu Anteil an dieser ganzen Heiligkeit hat. Das ist zum Beispiel durchgebrochen bei der Offenbarung Jesu auf dem Berg Tabor, wo er den Aposteln auch die Heiligkeit seiner menschlichen Natur sie gezeigt hat oder sie hat sehen lassen. Jesus kennt keine Sünde. Wie wir letzten Sonntag gehört haben, er ist zwar, wie es im Hebräerbrief heißt, uns ganz ähnlich geworden als ein hoher Priester, der dieselben Prüfungen durchlebt hat, aber ausgenommen die Sünde, heißt es dort. Jesus kennt keine Sünde, keine Unvollkommenheit. Alles in ihm ist ein Abglanz des Lebens der zweiten Person der göttlichen Dreifaltigkeit. Und durch vollkommene Liebe zu der unendlichen Heiligkeit stimmt er immer und völlig mit dem Vater überein, den er durch seine Handlungen verherrlicht. Durch eine unendliche Liebe ist er immer verbunden mit dem Vater. Und er will den Vater offenbaren. Und er will tun, was der Vater ihm aufgetragen hat. Christus ist also das überragende, aber dennoch nachahmbare Vorbild der Heiligkeit. Und durch seine allmächtige Gnade verleiht er uns aktive Teilnahme an seiner Heiligkeit. Das ist das Thema des heutigen Sonntags, der heutigen Predigt, dass wir durchaus in der Lage sind, dieser großen Berufung zu folgen. Denn Christus hat uns ein nachahmbares Vorbild gegeben und er schenkt uns gleichzeitig auch die Gnade, die Verdienste und die übernatürliche Hilfe, die wir brauchen. Und deswegen schauen wir auf die Worte Jesu, die er gesagt hat, die uns dasselbe eigentlich lehren, dass er gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Weg, ihr könnt sehen, wie ihr es machen könnt. Ich bin die Wahrheit, ich lehre euch, ich offenbare euch Gott und ich bin das Leben. Das heißt, ich schenke euch die notwendige Kraft und Hilfe dazu. Denn bei Jesus ist es nicht so, dass wir ihn nachahmen, indem wir ihm einfach kopieren oder kopieren wie manches menschliche Idol, sondern auf diese äußerliche Weise können wir Jesus nicht folgen oder ihm gleichförmig werden. Das wäre ein rein menschliches Beginnen. Und wenn der Vater, sagt Abmarmion hier, wenn der Vater das Ergebnis dieser Bemühungen betrachten würde, erschiene ihm dieser Mensch wie ein Kind, das nicht aus seiner Gnade geboren wurde. Das heißt, wir müssen hier Gott wirken lassen. Und der Herr ist das Vorbild aller Heiligkeit, doch dieses Vorbild ist göttlich und wirkt auf göttliche Weise. Er selbst, Jesus selbst, prägt der Seele die Ähnlichkeit mit seinem Wesen ein. Und so schauen wir jetzt auf diese Worte. Jesu Christi, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Weg, sagt er. Und zwischen dieser Erhöhung Gottes und den Fähigkeiten unserer Natur ist ein unüberbrückbarer Abgrund. Nur durch Christus, der Gott und Mensch zugleich ist, und durch die Gnade der Annahme an Kindesstatt wird es uns ermöglicht, diese Entfernung zu überwinden. Christus ist gleichsam die Brücke, die über diese unergründliche Tiefe führt. Und durch seine heilige Menschheit ist er der Weg, auf dem wir bis zur heiligsten Dreifaltigkeit vordringen können. Sagte er doch, niemand kommt zum Vater als durch mich. Und dieser Weg führt nicht in die Irre. Wer ihm folgt, gelangt unfehlbar ans Ziel. Und er wird das Licht des Lebens haben, wie der heilige Johannes schreibt. Denn als Logos ist Jesus eins mit dem Vater, und so sind wir durch seine Menschheit notwendigerweise mit der Gottheit verbunden. Wenn er uns seinen mystischen Leib eingliedert, nimmt er uns wahrhaftig zu sich, damit wir sein, wo er ist. Das heißt, wir sind vereint mit dem Wort und dem Heiligen Geist im Schoße des Vaters. Ich werde kommen und euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin, sagt Jesus. Also wenn wir, dadurch, dass wir angenommene Kinder Gottes sind, dadurch, dass wir Brüder Jesu sind, wie wir letzten Sonntag gehört haben, dadurch, dass wir eingegliedert sind in seinen mystischen Leib, nimmt er uns tatsächlich dahin, wo er ist. Und wir haben letzten Sonntag auch gehört, wie erstaunlich diese Worte sind, dass Jesus sagt, ich will, dass ihr seid, wo ich bin. Und Jesus ist im Schoß der heiligsten Dreifaltigkeit. Und er will, dass wir da dort sind. Das heißt, durch Jesus Christus können wir mit hineingerissen werden in diese Einheit mit Gott. Stützen wir uns also in allem auf die Verdienste unseres Erlösers. Unsere Hoffnung, die Vereinigung mit Gott zu erlangen, kann sich nicht auf unsere armseligen eigenen Verdienste gründen, wohl aber auf die unendlichen Verdienste Jesu Christi, unseres Meisters, unseres Herrn. Und je mehr wir unseren Reichtum in ihm suchen, desto mehr wird unser Gottsuchen gesegnet und unser Wirken fruchtbar sein. Löschen wir uns selber aus, sagt er. Lassen wir Christus in uns herrschen. Schließen wir uns ihm an, wie der heilige Paulus sagt, mir sei es fern, in etwas anderem mich zu rühmen als im Kreuz unseres Herrn Jesus Christus. Und er sagt nicht mehr, ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und so wollen wir, wie gesagt, Jesus können wir nicht in diesem Sinne kopieren, sondern wir sollen uns selber absterben, damit Jesus immer mehr uns umwandeln kann und in uns Platz nehmen kann und immer, dass wir immer mehr seine Brüder werden und Kinder Gottes werden. Dann sagt Jesus, ich bin die Wahrheit. Christus offenbart uns die religiösen Wahrheiten, er ist das Licht der Welt und seine Lehre ermöglicht es uns, ihn als den Gesandten des Vaters zu erkennen und ihm anzuhangen als der höchsten und unfehlbaren Wahrheit. Gott ist mein Licht, beten wir in den Psalmen. Das Evangelium enthält die Offenbarung aller großen religiösen Wahrheiten, die der Trinität, der Menschwerdung, der Erlösung, der Vergeltung im Jenseits. Und es enthüllt den Menschen das Geheimnis der göttlichen Vaterschaft. Wenn Jesus zu uns von Gott spricht, zeigt er ihn uns immer als unseren Vater. Das ist die große Offenbarung eigentlich, die Jesus uns gebracht hat und eine der großen Offenbarungen. Er sagt, ich gehe zu meinem Vater und zu eurem Vater nach seiner Auferstehung zu Magdalena, Maria Magdalena. Ich gehe zu meinem Vater und zu eurem Vater. Und das war eine Ehre, dass er auch zu uns sagt, dass sein Vater auch unser Vater ist. Es ist eben ein Charakteristikum des Neuen Testamentes, dass es uns lehrt, Gott unseren Vater zu nennen und uns ihm gegenüber zu verhalten, wie nur seine Kinder es dürfen. So beten wir ja täglich, Vater unser, der du bist im Himmel. Und der Geist Gottes bezeugt unserem Geist, sagt der heilige Paulus im Römerbrief, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn Jesus uns die Vaterschaft Gottes offenbart, tut er uns gleichzeitig unsere Annahme an Kindesstatt kund, unsere Bestimmung zur himmlischen Seligkeit, und er zeigt uns die Gesinnung der Liebe und alle Tugenden, die dem Christen eigen sein sollen. Und dann sagt Jesus: Ich bin das Leben. Um dieses große Ziel der Heiligkeit zu erreichen, reicht es eben nicht, auf dem richtigen Weg zu bleiben und Licht für die Wanderung zu haben, sondern dazu braucht es auch Kraft. Und nur dann werden wir vorwärts kommen, wenn wir diese Kraft haben. Beim Streben nach Heiligung ist Christus auch unser Leben. Ich bin die Auferstehung und das Leben, sagt er. Und ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es in Fülle haben. Das heißt, er ist gekommen, dass wir das Leben tatsächlich haben. Und er gibt uns dieses Leben durch diese übernatürliche Kraft, die er uns immer wieder verdient hat und dann auch gibt. Durch seine göttliche Kraft, durch die Sendung des Heiligen Geistes, ist er die allgemeine und wirksame Ursache aller Gnaden. Seine Menschheit ist das Werkzeug der Gottheit. Sie bewirkt in den Seelen jenes Wachstum des übernatürlichen Lebens, durch das sie umgestaltet in den Augen des Vaters wahre Abbilder seines menschgewordenen Sohnes werden. Durch die Verdienste Christi, durch die Erlösung, bewirkt Jesus das Wachstum des übernatürlichen Lebens in uns, die Zunahme des Heiligen Geistes, sodass wir, sagt er, in den Augen des Vaters wahre Abbilder seines menschgewordenen Sohnes werden. Wir werden immer ähnlicher Christus und in den Augen des Vaters wahrhaft angenommene Kinder und Brüder Christi und Söhne Gottes. Christus wirkt durch die Sakramente, aber auch außerhalb derselben, im Gebet, in der Betrachtung seiner Geheimnisse, in den Tugenden, die Demut, die Liebe, in all ihren Formen erschließen die Seele seinem Wirken. Nach der Auffassung der Kirche schafft der Heilige Geist die erhabenste Gabe des Vaters und des Sohnes in den Seelen, diese echte Verähnlichung mit dem Gottessohn. Der Heilige Geist wird ja auch der Finger an der Rechten des Vaters genannt, mit der er uns eben umwandelt. Und wie verwirklicht er in unserer Seele die Annahme an Kindesstatt, indem er uns rufen lässt: Aber Vater. Das Wirken des Heiligen Geistes, wie das des menschgewordenen Wortes, führt uns also zum Vater. Alles geht aus diesem Quell aller Vollkommenheit hervor und kehrt in einem gewaltigen Strom zu ihm zurück. So sind wir den göttlichen Personen zugesellt und ahmen das Strömen ihrer ewigen Liebe nach. Abschließend betrachten wir noch die schöne Parabel, das schöne Gleichnis, mit dem Jesus dieses ganze Wirken den Menschen sehr einfach gezeigt hat und verständlich gezeigt hat, das berühmte Gleichnis vom Weinstock. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben, sagt er. Die Reben leben, doch sie ziehen den Saft, der ihnen Fruchtbarkeit verleiht, nicht aus sich selbst. Ihre Lebenskraft strömt ihnen aus dem Stamm zu, und dieser Saft, der nicht in den Rebzweigen, sondern im Weinstock entstanden ist, gibt ihnen Leben. Und so ist es auch mit den Gliedern Christi. Gute Werke, Übungen, Tugend, geistlicher Fortschritt, das alles ist ihnen eigen. Doch es ist nicht unsere Kraft, die da wirkt, sondern die Kraft der Gnade Christi, der ihnen diese Wunder, der in ihnen diese Wunder vollbringt. Wie die Rebe aus sich selbst keine Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Das ist vielleicht das Gleichnis, das wir uns merken wollen für heute, damit wir besser die Worte Christi auch verstehen: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wenn wir dieses Gleichnis bedenken und uns verinnerlichen, dann können wir auch mit Zuversicht dieser großen Berufung und dem großen Ruf folgen: ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und so wollen wir uns diesem Wirken Christi öffnen, wollen uns selber zurücknehmen, absterben, damit Christus in uns wirken kann, uns diesem Wirken übergeben und diesen Weg der Heiligkeit beschreiten, Jesus, der gesagt hat, wie gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wir wollen das Herz öffnen. Wenn wir diese Worte hören, gerade diese Worte vom Weinstock, die Herzen öffnen zu grenzenlosem Vertrauen, mit dem Christus uns erfüllen will, die Herzen öffnen zu grenzenlosem Vertrauen auf die Verdienste und das Wirken Christi in uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Amen.